die Kindheit eines Menschen, so die Altersstufen zwischen 1, 3, 4, 5 Jahren, etwa die hier vorne sitzen, etwas jüngere noch, sind im Leben eines Menschen zentral entscheidend. Wenn sich ein Menschenleben wie heute oft analysiert zum Negativen entwickelt, gehen Analytiker langsamen Schritts zurück in diese Zeit der frühkindlichen Phase. Und meistens ist dort dann durch Eltern oder durch Erwachsene zumal etwas falsch gelaufen. Die frühkindliche Phase, die ersten 3 bis 4 Jahre eines Menschenlebens, sind entscheidend. Auch entscheidend für die religiöse Prägung. Wir können die Kinder nicht einfach an Kitas delegieren. Sie müssen durch sie. Sie müssen durch sie erfahren, was ihnen Halt und Stütze gibt, was wichtig ist. Und dann werden sie im Maße ihres Erwachsenwerdens vielleicht kritisch werden, aber das werden sie nie vergessen. Wenn sie konsequente, glaubwürdige, auch praktizierende, nicht nur wenn schön ist, praktizierende, sondern immer praktizierende Eltern erleben, dann wird das ein Menschenleben prägen. Ganz sicher. So wie es uns auch geprägt hat, wenn ich in meiner eigenen Biografie recherchiere, sind das die entscheidenden Jahre. Der Anfang eines Menschenlebens, wir können analog übertragen auf den Anfang, die erste Kindheitsphase unserer Kirche. Deshalb kann auch unsere Kirche niemals hinter sich zurücklassen und überholt betrachten, was zu Beginn mit ihr geschah und wie der Geist Jesu Christi in sie einbrach. Und aus ängstlichen Aposteln glühende Zeugen machten. Die Firma, das wurde eben schon einmal gesagt, die am Tage ihrer Gründung gleichzeitig sich in 18 Nationen implantieren kann, wäre auch heute noch eine Sensation. Darum ist es kein Zufall, dass der Evangelist Lukas in seiner Apostelgeschichte am Geburtstag der Kirche den Funken überspringen lässt auf 18 Länder. Wir haben sie eben wunderbar vorgelesen gehört. Pater, Meder, Elamiter, Menschen aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Asien, Phrygien, Pamphylien und so weiter und so weiter. Sichtbar zu werden beginnt, liebe Schwestern und Brüder, was eine Weltkirche ist und auch die Ziele, die ein Pfingsttag als Anfang der Kirche damals gesetzt hat. Aber nicht nur das Ziel, die große Weltkirche, wozu alle Menschen gehören, auch der Weg wird schon erkennbar. Die Methode also, die zum Ziel führt. Und die Frage nach der Methode ist heute eine ganz spannende für uns. Es gibt, vielleicht haben Sie das schon mehrfach gesehen, unter den modernen Bildern, Pfingstbilder, die Folgendes zeigen. Ein Haus wird aufgebrochen, die Fenster aufgerissen, die Türen geöffnet und heraus stürmen die Apostel und haben, um ihre Botschaft noch mehr Nachdruck zu verleihen, die Hände vor den Mund gelegt, wie man eine Flüstertüte benutzt. Und dann sagen sie der Menschheit, was sie zu sagen haben. Die alles verändernde Botschaft vom gekreuzigten Auferstandenen. Das Bild ist spannend. Das Bild entdecke ich immer wieder, wenn ich bei Firmenfeiern die Handzettel sehe auf der ersten Seite aber es entspricht nicht der Wahrheit des ersten Pfingsttages. Es war anders. Die Apostel sind nicht auseinandergelaufen, sondern die Menschen sind zusammengelaufen vor das Haus, in dem die Apostel waren. Also, wichtig für mich ist, nicht die Jünger haben den ersten Schritt getan, hinein in die Welt, um ihre zentrale Botschaft zu verkünden, sondern die Menschen, die sich vor dem Haus versammelt haben, die sind gekommen, um zu fragen, was ist hier eigentlich los? Bestürzt, sagten sie, was passiert hier, was vollzieht sich hier, worauf läuft das hinaus? Es ist also, liebe Schwestern und Brüder, eine Frage als erstes gewesen. Und dann kam erst durch Petrus im Auftrag aller anderen die Antwort. Seine Predigt auf die Frage der Menschen ist die erste christliche Predigt überhaupt. Und diese erste Predigt war eine Antwort auf eine zuvor gestellte Frage. Die Frage also war zuerst da. Und die Frage wurde gestellt von Menschen, die beobachteten und die von den Vorgängen betroffen waren, die nicht wussten, was da passierte, die mehr wissen wollten, die sich vergewissern wollten. Wenn das aber, wie in der Kindheitsphase überhaupt wichtig, am Anfang gegolten hat, dann muss das auch heute noch Geltung haben. Von wem und wie immer das Wort Gottes in diese Welt hinein weitergegeben, gelebt und gesprochen wird. Nur als eine Antwort auf eine zuvor gestellte, von den Menschen gestellte Frage, geht das Wort Gottes den Menschen, wie es in der Apostelgeschichte eben hieß, durch das Herz. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, eine Kirche, in deren Mitte sich nichts mehr regt, die kaum mehr Kraft hat, nach draußen zu gehen und das zu sagen, woraus sie lebt, predigt natürlich in den Wind hinein. Mag sie noch so viele Medien für sich beanspruchen, Zeitungsspalten kaufen, Rundfunk-Fernsehsender zur Verfügung haben, es nützte ihr alles gar nicht. Möchte sie noch so viele Dialogprozesse führen? Möchte sie noch so viel Diskurs versuchen mit dieser Gesellschaft? Es reichte nicht aus, es nutzte nichts. Und darum habe ich auch meine Bedenken, wenn wir jetzt in diesen nächsten Monaten ohne tiefe Frage und auf der anderen Seite und ohne Begeisterung hineingehen in diese Dialogprozesse, die man weit und breit fordert. Daraus kann nichts werden, wenn sie nicht vom Geist erfüllt sind, wenn wir nicht wirklich offen sind für Überraschendes. Eine Gemeinde unserer Kirche, auch eine geistliche Gemeinschaft, die nicht Zeichen des Lebens im Sinn des Evangeliums setzte, könnte mit Engelszungen reden, es nutzte ihr alles nichts. Sie würde sich selbst bespiegeln, würde in einer Kapsel leben, ohne Wirkung nach draußen. Eine Kirche dagegen und die einzelnen Christinnen und Christen, die durch ihre Art zu leben und durch das, was sie umtreibt, ihrer Umgebung eine Frage, ein Rätsel aufgeben, die haben leicht zu predigen. Denn zunächst würden wir aufgrund unseres Lebens gefragt, warum seid ihr so, wie ihr seid? Warum sprecht ihr so, wie ihr sprecht? Warum seid ihr so anders als die anderen? So hat die Kirche die Menschheit als Sauerteig durchsäuert in den ersten Jahrhunderten. Eine solche Kirche braucht da auch heute, da sie kleiner und weniger wird Nur wie Petrus zu erklären, woher das alles kommt, was den anderen auffällt, sie müsste das umsetzen, was im ersten Petrusbrief steht: rausgehen, nicht in der Nische bleiben, sich nicht mit der sakralen Nische zufrieden geben und Rede und Antwort stehen all denen, die nach der Begründung unserer tiefen Hoffnung fragen. Wenn das die Frage ist und wir die Antwort geben, wäre ein neuer Frühling der Kirche in unserem Land möglich. Also, was zum Wachstum der Kirche durch Gottes Geist und zum Wachsen des Reiches Gottes führt, ist nicht unsere Stoßkraft, unsere Methoden, die ganzen Tricks, die wir uns anlernen, sondern ist der Geist, den wir besitzen, dem wir eine Chance geben müssen und durch den wir eine Frage werden in einer Gesellschaft, die sich schon lange entfernt hat von christlichem Gedankengut. Pfingsten war also, das bitte ich immer wieder zu bedenken und zu vertiefen, keine Explosion, sondern eine tiefe Implosion, eine tiefe Erschütterung im Innern. Weil die Jünger sich vom Geist Gottes ergreifen ließen, weil sie durch die Erfahrung des gekreuzigten und Auferstandenen sich grundsätzlich änderten, weil ihnen die Augen aufgingen, weil sie alles deuteten, wie die Emmaus-Jünger damals. Darum sprang durch ihre Begeisterung der Funke über, der Funke in die damals bekannte Welt hinein. Zuerst muss es also in uns leuchten. Zuerst müssen wir überzeugt sein. Zuerst müssen wir wirklich im Glauben implantiert sein. Muss der Glaube Stütze und Halt für unser Leben bedeuten? Muss es in mir brennen, dann kann ich Licht sein für andere. Denn das ist das alte Prinzip der Missionierung seit dem Apostel der Deutschen, dem heiligen Bonifatius: nur Selbstüberzeugte können andere überzeugen, nur selbst vom Geist Erfüllte können andere begeistern, sonst wird es, wie oft in unseren Gemeinden, öd, fad, langweilig, geistlos. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht ist Ihnen bereits einmal aufgefallen, dass wir kein einziges Pfingstbild eines Künstlers besitzen, das etwa wie die wunderbaren Bilder und Lieder zu Weihnachten und zu Ostern den Hergang des Pfingsttages erzählen oder besingen. Warum ist das so? Weil sich die Christinnen und Christen, die daran gehen wollten, solche Bilder zu malen, Lieder zu dichten, bewusst waren, dass sie den Heiligen Geist nicht besingen und malen konnten, sondern sie mussten ihn herbeirufen, durch viele Novenen herbeirufen. Also blieb es beim immer wieder zitierten: komm, Heiliger Geist, komm Leben, Beistand, Tröster, komm du Finger Gottes, der uns einzig führen kann. Hier offenbart sich im Kern unserer Kirche jeweils die Ortskirche in der Diözesen auch. Hier offenbart die Kirche in ihrem Wesenskern, wie sie sakramental von Christus gedacht und gemeint ist. Hier im Innersten zeigt sie, dass sie trotz allem, trotz all der Stürme und Verirrungen ihres langen Weges durch die Geschichte, doch dem Kind treu geblieben ist, das sie einmal zu Beginn vom ersten Pfingstfest an war. Wie alt sie auch werden mag, bis unser Herr, der Herr der Kirche, sie aus der Welt der großen Kämpfe und der kleinen sinnlosen Balgereien aus der Welt des aufreibenden Einsatzes und des Mitleidens mit den Menschen einmal in seine Herrlichkeit erlösen wird, immer. Bis dahin wird durch Gottes Gnade das Kind in ihr lebendig, das heißt der erste Pfingsttag, die Gnade des Anfangs und die Kraft des Heiligen Geistes, die wir heute in unserer Kirche mehr brauchen als das Brot auf unseren Tischen. Helfen Sie bitte, bitte mit, dass diese Kraft des Geistes des ersten Pfingstfestes in unseren Gemeinden lebendiger wird. Bitte, das ist Ihre Aufgabe. Machen Sie sie, packen Sie sie an, auch in der Isolierung der kleinen Gruppen. Jetzt sind Sie eine große Gruppe, aber Sauerteig ist immer wenig. Wagen Sie es zugunsten unserer Kirche. Wir brauchen Sie. Wir Bischöfe sind auf geistliche Bewegungen angewiesen. In Ihnen drückt sich das Charisma aus, das allerdings ohne Amt zur Anarchie wird. Aber ein Amt ohne Charisma wird zum Funktionärstum und die Vertreter werden nur noch Apparatschiks. Bitte helfen Sie mit. Helfen Sie bitte mit, dass unsere Kirche wieder diese Balance findet. Amen.